dahin das Geld zu tragen, wo es sich vermehrt.
Wir aus dieser Milliarde für die Menschen, die sich jetzt neu selbstständig machen, in den Restart gehen, einen Zuschuss bereitstellen. Deswegen fordern wir eine Kulturmilliarde jetzt für Köpfe.
Herzlich willkommen zurück bei Salon Froufrou, dem Podcast des U-Instituts. Ich bin Felix und habe heute niemand Geringeren als Christoph Backes zu Gast, unseren Gründer und Geschäftsführer hier im U-Institut. Hi Christoph, schön, dass du da bist.
Hallo Felix, schön, dass ich da sein darf.
Wir sprechen heute über neue Förderungsmodelle für Deutschland, insbesondere einen Kreativfonds. Ich leite mal kurz ein. Im Zuge der Corona-Pandemie ist ja oft die Rede davon, dass wir jetzt zu einem New Normal sollen nach der Krise. Und gleichzeitig ist es aber natürlich so, dass einige Bereiche der Wirtschaft in Deutschland, insbesondere die Kultur- und Kreativwirtschaft, natürlich krasse Rückschläge und Einbußen haben einstecken müssen und brauchen noch ein bisschen, bis sie auf das Vor-Corona-Niveau Anfang 2020 zurückkommen. Wie passen denn diese zwei Dinge zusammen?
Ja, also bis wir in der Kultur- und Kreativwirtschaft auf eine New Normal kommen, das in Ansätzen das alte Normal war, müssen wir noch eine ganze Menge tun, weil im Moment prognostizieren wir 35 Milliarden Verlust für die Kultur- und Kreativwirtschaft durch die Pandemie. Und das ist ja eine ganze Menge Geld. Und die Fördermaßnahmen von BMW und BKM sind im Moment, glaube ich, zusammensummiert bei 4 Milliarden. Das heißt, da ist noch ganz schön viel Verlust. Und diejenigen Solo-Selbstständigen, Freiberufler und UnternehmerInnen, die das maßgeblich zu verantworten haben, dass da wieder Geld in die Kasse kommt, die brauchen natürlich weiter strukturelle Unterstützung. Nicht nur in Form von Infrastrukturmaßnahmen und Rettungspaketen, sondern vor allem, wenn die Pandemie jetzt weiter zurückgeht und wir wieder mehr Veranstaltungen machen können und mehr zurückkehren in ein verändertes New Normal, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass bis wir auf das alte Niveau kommen, da noch sehr viel Konjunkturhilfe und Anspruchshilfe geleistet werden muss. Und die Frage ist, wie man das intelligent machen kann. Und dazu haben wir uns was gedacht und eine Idee. Und zwar von den vielen Milliarden, die da ja im Moment im Raum stehen. Das ist einerseits natürlich viel Geld, aber ich habe es eben schon gesagt, je nach Perspektive anderer Branchen ist es auch wenig Geld. Haben wir gesagt, die nächste Milliarde, die man für die Kultur- und Kreativwirtschaft investiert, sollte ein nachhaltiges Finanzierungsinstrument sein, das in Köpfe investiert, in neue Ideen investiert, in Selbstständigkeit investiert und das Geld sozusagen, ohne dass sich jemand verschuldet, nutzbar macht, dass es in einen Fonds zurückgezahlt wird. Also das heißt, dass wir als Staat an der Kreativität derjenigen, die dieses Land nach vorne bringen, mitverdienen und dass wir so eine Art umgekehrten Generationenvertrag aufsetzen. Also die Idee ist so ähnlich wie ein Gründer-BAföG, das man ja kriegt, um seine Bildungszeit finanziert zu kriegen, dass wir aus dieser Milliarde für Menschen, die sich jetzt neu selbstständig machen, in den Restart gehen, einen Zuschuss bereitstellen, wie flexibel auch immer der aussieht, auf eine bestimmte Summe gedeckelt, dass die Leute sozusagen jetzt nicht sich Jobs suchen mussten in der Pandemie, was sie ja vielfach getan haben, sondern wieder raus aus den Jobs können und ihre Geschäfte erstmal sorgenfrei aufbauen können und, weiß ich nicht, bis zu 25.000 Euro so eine Art Gründerstartgeld kriegen, um die Unternehmen nach vorne zu bringen auf ein oder zwei Jahre. Und wir wissen sozusagen aus der Vorentwicklung, dass die Investitionen in die Solo-Selbstständigen oder Kleinstunternehmerstrukturen der Kultur- und Kreativwirtschaft dazu führen, dass das Geld nach einer Zeit auch wieder zurückkommt. Also wenn man da Geld investiert, dann wird daraus mehr Geld. Es ist bei wenigen so, dass die das Geld nehmen und dann nach Timbuktu fliegen und Urlaub machen, sondern die nehmen das Geld und versuchen daraus ein Unternehmen aufzubauen, das so viel Geld erwirtschaftet, in den vorpandemischen Zeiten eben 253 Milliarden Umsatz, alleine in der Kultur- und Kreativwirtschaft, öffentlicher Sektor 15 Milliarden, ne? Da sieht man die Verhältnisse 1 zu 15. Und wir gehen fest davon auf, dass dieses Niveau wieder erreicht wird, wenn wir da jetzt Geld investieren. Also wenn der Staat da eine Milliarde gibt, um den Leuten jetzt so einen Push zu geben, dann sind wir ganz sicher, dass die, wenn die erfolgreich sind und das Geld wieder zurückzahlen, wir einen guten Schnitt für den Staat machen. Und deswegen fordern wir eine Kulturmilliarde jetzt für Köpfe und nicht für Infrastruktur und glauben, dass die Investition in kreative Köpfe dieses Land massiv nach vorne bringen wird und eben gerade mit den neuen und frischen Ideen, die sich Menschen während der Krise ausgedacht haben, ne, jetzt auf die Straße zu bringen, ist, glaube ich, eine gute Investition in die Zukunft und nicht nur sozusagen ein Rettungsversuch, zum Teil auch sterbende Strukturen weiter am Leben zu halten, sondern einfach dahin das Geld zu tragen, wo es sich vermehrt.
Hm. Und dabei geht es ja, so wie ich das verstanden habe, auch jetzt nicht nur um die Kultur- und Kreativwirtschaft, wie sie normalerweise definiert ist, diese 11 Teilbranchen, Architekturmarkt, Buch- und Pressemarkt, Design etc., sondern natürlich generell um kreatives Unternehmerinnentum, was auch in Branchen, die man jetzt nicht klassischerweise unbedingt als Kultur- und Kreativwirtschaft bezeichnen würde.
Genau. Also man muss eben gucken, wo ist so ein Topf angesiedelt, und wenn das jetzt ein wirtschaftspolitisches Instrument, was es ist, dann darf das ja nicht nur eine Branche sein. Das macht das Wirtschaftsministerium schon auch, also dass sie nur die Luft- und Raumfahrtindustrie oder nur die Automobilindustrie fördern, ne, oder nur die Kreativen aus einem Nachteilsausgleich. Aber der Pfiff ist ja sozusagen, dass man so Spillover-Effekte will, dass Kreativität sich überall wiederfindet, im Gesundheitswesen, in der Schule und überall. Insofern würden wir den Begriff an der Stelle bewusst ausweiten und sagen, es geht um kreatives UnternehmerInnentum für alle. Und ich glaube, die Instrumente, die in den letzten 10 Jahren in der Kultur- und Kreativwirtschaft man auf den Weg gebracht hat, die sind für alle Branchen interessant. Also die Disziplin, also der öffentliche Kultursektor will ja jetzt auch, dass die Kulturwirtschaft anfängt, den öffentlichen Kulturbetrieb, zu erfrischen und zu transformieren, den neue Perspektiven zu bauen. Das machen wir aber eben als Kultur- und Kreativwirtschaft nicht nur den öffentlichen Kulturbetrieb, sondern eben für alle Branchen. Und deswegen ist es total spannend, an der Stelle über kreatives UnternehmerInnentum der Zukunft zu sprechen und nicht mehr über Teilbranchen. Dass in der Krise die Logik der Teilmärkte ganz präsent wieder geworden ist, ist okay. Das ist auch wichtig, weil man dann plötzlich harte Zahlen hatten und sagen konnte, ja, der Musikwirtschaft passiert jetzt das und das und das. Aber wir waren vor der Krise eigentlich schon dabei, die Branchengrenzen wieder aufzuweichen und müssen relativ schnell sozusagen, um modern zu wirtschaften, in neuen Förderlogiken uns zu bewegen, Stück mehr diese tradierten Zusammenhänge fallen lassen. Jeder macht ja die Erfahrung im Homeoffice, dass plötzlich sozusagen Arbeiten sich verändert und irgendwie nicht mehr in klassischen Kategorien funktioniert. Und an der Stelle muss selbst die Kultur- und Kreativwirtschaft moderner werden und diese Teilbranchenlogik mal über Bord werfen.
Wir haben es ja an einigen Stellen eben schon so leicht angesprochen, ne? Aber es gibt natürlich neben diesem hier postulierten Kreativfonds, gibt es natürlich generell auch schon andere Maßnahmen, wie der Staat unterschiedliche Branchen unterstützen möchte. An dieser Stelle nochmal, kannst du nochmal darauf eingehen, was genau wäre jetzt der Unterschied vom Kreativfonds, wie er hier vorgeschlagen wird, im Kontrast zu anderen bestehenden Maßnahmen?
Ja, ich glaube, in der Krise hat man eben sehr genau die kulturelle Infrastruktur in Deutschland sich angeschaut und gesagt, wir müssen jetzt in der Krise die Infrastrukturen sichern und fördern und eben, dass nichts verloren geht. Das ist auch völlig richtig so gewesen. Und zu diesen Infrastrukturen gehörten eben auch Köpfe. Und zu den Köpfen hat man gesagt, na gut, das ist so viel, da können wir uns nicht drum kümmern, dann gehen die halt in die Grundsicherung, dann sind sie trotzdem sicher. Ne? Das kann man so hinnehmen, ist jetzt aber nicht unbedingt ein motivierender Kontext für diejenigen, die als Leistungsträger so viel Steuervolumen erwirtschaften, dass sie damit eben auch Kindergärten, Schulen und Polizisten mitfinanzieren. Und da ist jetzt die Überlegung eben zu sagen, um mehr solidarisches, gerechteres Handeln auf die Straße zu kriegen, wie wäre es denn, wenn wir in die wesentliche Maßnahme aller Infrastrukturen investieren, nämlich in die Köpfe. Also unser Land ist ja reich gesegnet an Infrastrukturen, aber wir sind jetzt kein Land, das große Ölvorräte hat und andere Ressourcen, sondern die Infrastruktur, mit der wir als ein Bildungselite-Land nach vorne kommen können, hat ganz maßgeblich mit Köpfen zu tun. Und bei der Investition in kreative Köpfe sind wir im internationalen Vergleich nicht die Ersten. Also wir machen da schon viel und auch gute Sachen, aber ich glaube sozusagen die Grundphilosophie Trust in People ist eine, die ganz, ganz wesentlich, gerade jetzt auch für diejenigen, die in der Pandemie zurückgetreten sind, damit man gesellschaftlich das überlebt, das nach vorne zu stellen, diejenigen als die neuen Heldinnen sozusagen der Pandemie auch für die Zukunft der Wirtschaft nach vorne zu ziehen, das könnte einen wahnsinnigen Impact haben auf die Branchen selber, aber eben auch auf die Gesamtgesellschaft.
Dann ist man natürlich auch schnell sozusagen bei so einem neuen Begriff, nämlich neue Förderlogik, ne? Weil es eben nicht mehr so klar darum geht, Sachen zu fördern, bei denen man vorab schon direkt sagen kann, okay, zack, zack, nach Businessplan kommt das und das dabei heraus, sondern man muss ein bisschen mehr Vertrauen mitbringen und möglicherweise auch Ergebnisoffenheit, würde ich mal sagen.
Genau, also das, neue Förderlogik ist ja auch alte Förderlogik. Also der ursprüngliche Gedanke eines Kredites war ja immer auf Vertrauen ausgelegt und nicht darauf, dass man sicher investieren konnte. Also wer investiert, geht immer das Risiko auch des Verlustes ein. Und wenn wir sagen, es ist klüger, in 1 Million kreative Köpfe zu investieren, als nur in die Luft- und Raumfahrtindustrie, dann sind wir diverser aufgestellt, haben ein breiteres Portfolio und die Wahrscheinlichkeit, dass was Neues in die Welt kommt, das gesellschaftlich Impact erzielt, ist wesentlich größer. Also die neue Förderlogik gehorcht eigentlich alten Werten, nämlich denen zu wissen, vielen Chancen zu ermöglichen, führt am Ende zu mehr Wohlstand als nur einigen wenigen. So, also diese Transformation, die jetzt gesellschaftlich ansteht, eine neue Generation zu befähigen, ihre Form von Wirtschaft in die Welt zu bringen, ist viel, viel besser als an alten, traditionellen Geschäftsmodellen festzuhalten, deren Sicherung ja durch die Pandemie, wie wir wissen, ne, ob das die Luft- und Raumfahrtindustrie oder die Kreuzfahrtindustrie, die Tourismusindustrie oder auch die Gastronomie oder die Innenstädte, wir merken an allen Ecken und Enden, dass die alten Geschäftsmodelle nicht mehr funktionieren und wir brauchen neue kreative Lösungen. Und deswegen ist es eine klassische Managemententscheidung, ins Portfolio und in Kreativität zu investieren. Das ist einerseits neu, weil wir es jahrelang nicht so gemacht haben, aber wenn man in großen Zyklen denkt, ist das irgendwie eigentlich eine sehr alte, sehr erfolgreiche Strategie, die wir da vorschlagen.
Ja, aber es ist ja auch interessant, weil natürlich, um mehr Innovation generieren zu können mit so einem Vorhaben, muss natürlich auf einer gewissen Ebene eine soziale Innovation auch tatsächlich stattfinden, nämlich dass man eben neu konzeptualisiert, okay, auch wenn eine Bank an ein irgendwie klassisches Unternehmen den Kredit gibt, da muss man auch Vertrauen haben. Es ist nicht zu 100% gesagt, dass daraus was wird, ne? Und sozusagen, dass dieser neue Gedanke sich in den Köpfen manifestiert, okay, eigentlich ist das grundsätzlich so eine Sache mit dem Vertrauen und es muss einfach breiter gestreut werden.
Ich glaube, wir gehen da einfach nur ehrlicher mit um. Also die Investmententscheidungen, die sonst getroffen werden, sind auch vertrauensbasiert und werden immer ex post rationalisiert durch irgendwelche Managementberater und Businesspläne, die dann hinterher sagen, das darf man nur so machen, aber in Wirklichkeit weiß ja keiner, was die Zukunft bringt. Und letztlich treffen auch die Investmentbanker Bauchentscheidungen, das muss man ja ehrlicherweise sagen. Das darf man nur der öffentlichen Hand nicht sagen, weil man immer sozusagen so tut, als würde man als öffentliche Hand immer schon alles wissen müssen, was in der Zukunft kommt. Und dann kann die Presse sich aufregen und sagen, wieso wusstet ihr das nicht? Weil ihr müsst ja allwissend sein. Wir sind als Gesellschaft, was die Zukunft angeht, eben nicht allwissend und müssen damit umgehen, dass wir unsicher sind und dass wir in unsicheren Zeiten leben und niemand weiß, wie es geht, und damit selbstbewusster umgehen und sagen, hier leisten wir uns ein Experiment und da auch und da auch und da auch, statt zu glauben, ja, Wasserstoffhybrid ist die einzige Rettung für Deutschland, ja, oder künstliche Intelligenz ist die einzige Rettung für Deutschland, ne? Es gibt nicht den Heilweg, sondern wir können nur das aktivieren, was wir haben, und dazu gehört auch das Potenzial derjenigen, die kreativ denken, die immer in dem Verdacht stehen, in so einer alten Förderlogik, weil wir oft an Kultur denken, dass die das sind, die die Hand aufhalten und die dann das Geld nutzen, um damit eben so Gedöns zu machen, das keinen interessiert. Das ist aber eben nicht der Fall, wenn wir uns die Fakten angucken, ne? Also bei 253 Milliarden, 2,6%, das ist so wichtig wie die Chemie- und Automobilindustrie, und das muss jetzt mal in die Köpfe rein. Wir müssen mal aufhören mit diesen Modellprojekten und diesem Exotenstatus von Kreativen, sondern akzeptieren, dass Kreative in der Mitte angekommen sind. Jeder 5. Arbeitsplatz ist ein Kreativwirtschaftsarbeitsplatz. Müssen wir als, wie soll ich sagen, Denkernation diese Kreativität wieder nach vorne stellen und sagen, ja, ganz selbstbewusst, keiner weiß, wie es wird, aber wenn jemand weiß, wie es wird, dann wir.
Wenn wir jetzt all die angesprochenen Punkte noch einmal zusammennehmen für das abschließende Plädoyer, wie muss denn deiner Meinung nach die ideale, sinnvolle Unterstützung der Kultur- und Kreativwirtschaft zukünftig aussehen?
Also faktenbasiert. Ich finde sozusagen, dass es nicht länger geht, dass wir die Fakten ignorieren, dass wir dieses Potenzial in Deutschland haben, an Solo-Selbstständigen, Freiberuflern und UnternehmerInnen, die diese derartige Wertschöpfung in der Vergangenheit geleistet haben und auch in Zukunft leisten werden. Und es kann nicht sein, dass der Staat da nicht die richtigen Instrumente bisher gefunden hat, diese Branche in ihrem Potenzial so abzuholen, dass daraus noch mehr Mehrwert für die Gesellschaft entsteht. Also ist mein Ideal, Fakten zur Kenntnis nehmen. Das scheint auch ein Problem zu sein in den heutigen Zeiten an der einen oder anderen Stelle, dass man sich sozusagen lieber auf alte Fakten besinnt und versucht, alte tradierte Bilder sozusagen in die Welt zu bringen. Aber an dieser Stelle, glaube ich, sprechen alle Statistiken und alle Dinge, die wir sozusagen in den letzten 10 Jahren zusammengetragen haben, wirklich für einen Turnaround, der jetzt notwendig ist, weil wir merken an vielen Stellen, dass nicht nur Wirtschaft Dellen kriegt, sondern auch unser soziales System oder unsere Gesellschaft kollabiert, weil sie nicht mehr wissen, wie sie Zukunft gestalten sollen. Und wir an vielen, vielen, vielen Ecken neue Lösungen brauchen, Kreativität brauchen.
Hättest du noch ein konkretes, anschauliches Beispiel, wie diese sinnvolle Unterstützung zukünftig aussehen könnte?
Ja, ich glaube, nochmal, es geht um Vertrauen und Nachhaltigkeit. Also das, was wir da machen, ist, also Christoph Schlingensief hat mal, um die Deutsche Bank zu retten, ich glaube, sein Honorar von 20.000 Euro in 5-Euro-Scheinen vom Tower der Frankfurter Bank runtergeschmissen und gesagt, die einzige Art, Geld zu verdienen, ist zu verschenken. Ja, und hat nochmal den Sinn einer Bank künstlerisch sozusagen in die Welt gebracht. Und ich glaube, als eine Nation, und so, der es immer noch sehr gut geht, geht es vor allem darum, dass wir dem Kapital neue Wege zeigen, sich zu vermehren. Und das ist das, was ich mir konkret wünsche, dass wir viel mehr Geld ausgeben, nicht für alte Strukturen, sondern viel mehr Geld investieren in wirklich Neues und wirklich kreative Leute und an wirklich Leute, die in Nischendinge machen. Und wir uns nicht in Wahlkämpfen über Gender fragen, ob man jetzt irgendwie mitstellen. Es ist völlig selbstverständlich, dass das die Zukunft ist. Ja? Dass man einfach bestimmte Dinge, die für den einen so wirken, als wäre es eine Berlin-Mitte-Blase, wirklich in die Mitte der Gesellschaft rückt und sagt, darüber müssen wir wirklich nicht mehr reden. Ja? Also weg von alten Strukturen, die keiner mehr will.
Einen Snippet hätte ich gerne noch. Ich glaube, das soll für die Promo also sozusagen, dass du nochmal erklärst, wie der Kreativfonds funktioniert anhand eines konkreten Beispiels. Also ich bin jetzt ein Unternehmen, was den Kreativfonds in Anspruch nimmt sozusagen.
Okay, also wenn ich ein Solo-Selbstständiger bin und mich jetzt selbstständig machen will, dann ist ja die Frage, woher kommen meine Kunden und wie kriege ich so schnell wie möglich irgendwie Kunden und Geld? Und das ist aufgrund der pandemischen Unsicherheit ja noch nicht klar, wie entwickeln sich Veranstaltungen oder Kulturevents. So, da gibt es Ausfallfonds, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber um mich jetzt selbstständig zu machen, ist immer noch eine sehr unsichere Zeit. Das heißt, wenn ich jetzt den Schritt gehen wollen würde und man sagt ungefähr, man braucht, um eine Selbstständigkeit stabil hinzukriegen, 1-2 Jahre, danach weiß man, ob das selbstständig geht, brauchen die Leute eine finanzielle Sicherheit, die ungefähr das Geld ist, was sie kriegen würden in einem Angestelltenverhältnis, damit sie eben nicht in ein Angestelltenverhältnis gehen. Das heißt, wenn wir Gründungsstimulation im Moment wollen würden, dann ist es klug, den Leuten zu sagen, wir ermöglichen euch, dass ihr eure Mieten zahlen könnt, dass ihr erstmal über die Runden kommt, damit ihr euer Geschäft aufbauen könnt. So. Das heißt, ich stelle den Leuten einen Topf zur Verfügung, der sie 1-2 Jahre lang in der Anschubsfinanzierung unterstützt, dass sie ihr Essen sich kaufen können, ihre Miete haben und die ersten kleinen Sachen beauftragen können. Und wenn das dann läuft, dann möchten wir aber dieses Geld nach 3 oder 4 Jahren wieder haben, und zwar in Form einer Verzinsung des Einkommens. Also wenn ich dann sage, wir gucken uns deine Einkommensteuererklärung an, Felix, der sich selbstständig gemacht hat, dann möchte ich 8% deines Einkommens zurückhaben. Und das ist dann möglicherweise, und zwar die nächsten 10 Jahre. Das ist dann vielleicht mehr als 25.000 Euro, aber vielleicht auch weniger. Und wir machen auch eine Ausfallbürgschaft, dass wenn du in der Zeit das Unternehmen nicht auf die Beine gekriegt hast, du musst diese 25.000 dann nicht zurückzahlen, dann war das ein Versuch, der ist dann halt gescheitert, aber du wirst nicht in Schulden sterben, weil du diesen Versuch unternommen hast, sondern du zahlst nur zurück für den Fall, dass du erfolgreich wirst. Auch über die, also man muss dann so eine Existenzminimumsumme festlegen und sagen, nur bei Einkommen über, sag ich mal, 50.000 Euro zahlt man 8% zurück. Ne? Das Modell gibt es auch schon, das kann man nachgucken. Chancen-EG macht sowas, das nennt sich umgekehrter Generationenvertrag. Die machen das vor allem im Bereich von Bildung, dass man auf Privatunis sozusagen den Zugang geben, gewähren kann, dass ich keine Studiengebühren zahlen muss. Da ist dieses Modell erprobt. Der Gründerzuschuss, den hat es früher gegeben, auch in der großen Koalitionsphase noch, der ist auch erprobt. Also, dass man Gründungsleuten, wenn sie sich selbstständig machen, Geld gibt, war eines der erfolgreichsten Gründungselemente, um Menschen aus der Arbeitslosigkeit in die Selbstständigkeit zu bringen. Warum man das eingestellt hat, weiß ich nicht, aber es war das Erfolgsmoment eigentlich in der Gründung. Selbst als ich mich damals selbstständig gemacht habe, habe ich so ein Gründergeld gekriegt, damit ich die ersten Monate sozusagen mir nicht groß Gedanken machen muss, wo ist mein erster Kunde, sondern erstmal meine Website aufbauen konnte und. Das heißt also, diese Instrumente sind sehr kleinteilig und auch ein bisschen betreuungs- und beratungsintensiv, aber hochwirksam. Und der Grund, warum man möglicherweise auf sowas nicht sofort kommt, ist, weil es eben auch viel Arbeit macht. Also je kleinteiliger man eine Milliarde ausgibt, desto mehr Verwaltungsaufwand. Ja, wenn man die Milliarde einmal für den Bau von Stadtbahn West raustütet, dann ist das natürlich irgendwie schneller ausgegeben. Aber wir müssen natürlich auch lernen, als Staat viel stärker kleinteilig zu investieren. Und dafür gibt es inzwischen genug Strukturen, die das hinkriegen können. Also es ist auch nichts, was wir machen wollen müssen. Es gibt Experten, die das können. Es hat sich ja auch jetzt gezeigt bei den ganzen Unterstützungshilfen, wie schwierig das ist, so in so schneller Zeit Austütungen zu machen. So, da gibt es auch das mit dem Zurückzahlen, das Thema. Das heißt, wir als Gesellschaft haben das ja gerade trainiert und könnten im Prinzip darauf nochmal aufsetzen und sagen, wir machen das. Aber im Kern ist die Idee ganz einfach, ich kriege Summe X jetzt und nur im Erfolgsfall zahle ich es zurück auf meine Einkommenssituation, wenn ich denn auch wirklich dann richtig Geld verdiene. Heißt aber auch, dass die, die dann richtig Geld verdienen, also 8% von einer Million Umsatz ist dann mehr, als wenn ich nur 100.000 habe. Das heißt also, dieser Fonds, den wir da anlegen, der wird nie leer sein, dieser Topf. Wir haben das jetzt auch irgendwie mal berechnet in so einer Kapitalflussrechnung. Wir gehen davon aus, dass in der Kultur- und Kreativwirtschaft 80% aller Gründungen erfolgreich sind. Und das heißt, wenn die in dem Maße wie in den letzten 10 Jahren die Umsätze sich wieder anspringen, wenn wir wirklich nur auf das Ursprungsniveau zurückkommen, wo ich ja glaube, wir werden drüber sein, dann wird diese Milliarde der Top wahrscheinlich in 5 Jahren eher 5 Milliarden sein.
Das klingt doch gut, ausgezeichnet. Ja, lieber Christoph, ja. Vielen Dank. Da sind wir auch schon am Ende unseres Gesprächs für heute. Danke für die Infos und let's do it. Wir werden sehen, was in den kommenden Monaten daraus wird.